Für heute Abend gibt es vier Stichworte: Wehgefühl, Wohlgefühl, Gleichmut und höchste Freiheit. Und diese vier Stichworte finden sich in einer Belehrung des Buddha, die in der mittleren Sammlung zu finden ist, und die heißt die Darlegung der sechs Grundlagen. Ich sage gleich, dass die Belehrung, die der Buddha da gibt, eine anspruchsvolle Lektion ist. Er beschäftigt sich nämlich mit unserem Geist und der Funktionsweise unseres Geistes. Man könnte sagen, das ist so ein Stück buddhistische Psychologie, die dargestellt ist. Und im Zentrum seiner Belehrungen stehen die Gefühle, menschliche Gefühle, und die Art und Weise, wie wir am besten mit Gefühlen umgehen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir Gefühle nicht einfach passiv erleben müssen, dass sie auf uns sozusagen aus irgendwelchen Gründen herniedergehen, sondern Gefühle sind auch gestaltbar, sie sind wandelbar, man kann etwas mit ihnen machen, man kann sie transformieren, in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und die Richtung habe ich im Grunde schon vorgegeben und vorhergesagt. Es geht darum, dass wir uns in einer Menge von Wehgefühlen oft befinden, dass wir hinwollen zu mehr Wohlgefühl, dass aber auch die transformiert werden können, erhöht werden können in Gleichmut. Und Gleichmut wiederum ist das Sprungbrett zur Befreiung schlechthin. Also anspruchsvolle Sache heute Abend. Und ihr werdet auch sehen, in dem ersten Takt, wo der Buddha sozusagen im Auftakt sagt, um was es jetzt geht, dass das keine leichte Kost ist. Aber es ist eine Kost, die einen großen Nährwert hat, habe ich den Eindruck. So ein bisschen so wie bei trockenem Brot, wenn man das erstmal in den Mund nimmt und kaut, denkt man, naja, das ist ja nichts Besonderes, aber je länger man kaut, ja, umso süßer wird das Brot und umso mehr löst sich auch der Nährwert heraus. Und so ging es mir selbst auch bei dieser Lehrrede, die ich anfangs sehr spröde fand, und sie ist auch nicht wirklich jetzt sehr anschaulich, aber sie hat eine sehr große Tiefe. Das als Vorwarnung. Fangen wir an. Die sechs inneren Grundlagen sollten verstanden werden. Die sechs äußeren Grundlagen sollten verstanden werden. Die sechs Bewusstseinsklassen, die sechs Klassen des Kontakts, die 18 Arten geistigen Herantretens und die 36 Fährten der Lebewesen sollten verstanden werden. Nummer 1. Darin, unterstützt von diesen, überwindet jenes. Klingt sehr kryptisch, ist auch kryptisch, aber der Buddha gibt sich ja druckseitenmäßig 10 Seiten Zeit, um all das aufzubröseln, was er im Einzelnen damit meint. Und die Kommentare dazu könnten eine ganze Woche dauern. Ich will heute Abend versuchen, die Essenz dieser Lehrrede ein bisschen herauszuarbeiten. Und ihr habt vielleicht schon herausgehört, dass mit dieser kurzen Darstellung 2 Aufgaben verbunden sind. Die erste Aufgabe lautet, dass man 6 Dinge verstehen soll. Das heißt, wir sollen kapieren, wie unser eigener Geist funktioniert. Das ist sozusagen der analytische Teil dieser Lehrrede. Und die zweite Aufgabe ist, dass man 6 Verhaltensweisen, die man hat, durch bessere Verhaltensweisen ersetzen soll. Das lehrt uns, wie wir nicht nur unseren Geist verstehen, sondern wie wir ihn auch optimal einsetzen. Und das wäre der praktische Teil dieser Lehre. Und da müssen wir uns jetzt im Einzelnen durchwursteln und durchbeißen, und ich bitte um eure Geduld. Der erste Themenkreis ist das Verständnis des eigenen Erlebens. Jeder erlebt 24 Stunden etwas, aber wir kapieren oft gar nicht, was da los ist. Wenn der Buddha nun versucht, die Daseinswirklichkeit, die Lebenswirklichkeit zu beschreiben, fasst er das oft mit den 5 Daseinsfaktoren zusammen, die 5 Gruppen des Ergreifens. Manchmal hat er eine andere Perspektive und dann spricht er über die 6 Grundgegebenheiten, über Form, Raum, Bewusstsein, 6 Dinge. Und manchmal, das ist die Perspektive, die er jetzt einnimmt, ist die der, Perspektive der sechs Sinnesbahnen. Das sind die sechs Möglichkeiten, wie wir unser Leben erleben, wo wir zu Hause sind, die sechs Dimensionen der Erfahrung, kann man vielleicht sagen. Die sechs Arten und Weisen, wie wir unsere Lebenserfahrung gestalten, wie die sich zeigt. Und um das weniger abstrakt zu machen, das kann man ganz einfach an diesem Dhammaabend erklären, was da passiert. Wir können jetzt den Vortrag hören. Wir können vielleicht auch sehen, wer hier sitzt, wenn man hinguckt. Wir können unter Umständen riechen, welches Parfum der Nachbar heute benutzt hat. Wir können nachher Saft und Schoko schmecken. Und wenn wir jetzt auf dem Sitz hin und her rücken, dann spüren wir etwas, dann tasten wir etwas. Und last not least ist unser Geist immer dabei, der sich da seine Geschichten macht. So. Und das ist das Schema, das nicht nur für diesen Abend und jetzt gilt, das ist das Schema, das für unseren ganzen Alltag gilt, nicht? Aber diese Tatsache ist meistens so nahe, dass wir das gar nicht überblicken. Es braucht tatsächlich einen Buddha, das so zu analysieren, um zu sehen, wie die einzelnen Dinge da ineinander spielen. Und genau das ist der erste Teil der Lehrrede, der uns zeigt, wie unser Erleben strukturiert ist und wie es funktioniert. Da fängt er an und sagt, da gibt es die sechs inneren Grundlagen. Innere heißt, was wir zu uns selbst sagen. Wo wir sagen, das gehört mir, das bezieht sich auf meine Person. Das ist, wenn ihr so wollt, die subjektive Seite der Erfahrung, Subjektperspektive. Und das sind die fünf bekannten Körpersinne und es ist der Geistsinn. Dabei sind aber weniger die Sinnesorgane gemeint, die physischen Organe, die wir sehen oder feststellen können, sondern es sind die Sensibilitäten gemeint, unsere Sensibilität, unsere Fähigkeit, Wahrnehmung zu machen. Konkret wäre das die Sehfähigkeit, die Hörfähigkeit, Riech-, Schmeck-, Tastfähigkeit und das Denkvermögen. Und da haben wir den ersten Sechserpack schon. Und merken, das ist ja etwas, was uns unmittelbar angeht. Das ist ja gar nichts Abstraktes, sondern das ist ja Teil unserer Existenz. So, was ist das Nächste? Das sind die sechs äußeren Gebiete. Äußere meint das, was zur Welt gehört, wo wir nicht sagen ich, sondern wo wir das Gefühl haben, das ist uns gegenüber, das ist da draußen, das ist was anderes, das ist etwas Objektives. Das ist also die objektive Seite des Lebens. Und anders gesagt, das sind die materiellen und geistigen Gegenstände, die Teil der Erfahrung sind. Also innen und außen sind hier angesprochen. Im Einzelnen wären das auf dieser Ebene Farben, Formen, Klänge, Gerüche, Schmeckbares, Tastbares und für den Geist Gedanken, Ideen, Konzepte. Nächster Punkt, wir haben schon zwei, geht doch voran, oder? Sechs Bewusstseinsklassen. Wenn wir überlegen, was Realität ist, kommen wir irgendwann zu einem Ergebnis, dass Realität immer etwas ist, was eigentlich erlebt wird. Realität ist etwas, was in unserem Bewusstsein erscheint, als Ich oder Welt, was wir wahrnehmen, wessen wir gewahr sind, was sozusagen im Erleben auftaucht. Und dieser psychische Vorgang, das ist ein psychischer Vorgang, ist, das überrascht uns jetzt nicht, nach den Sinnen sechsfach strukturiert. Wir merken, da ist eine Logik dahinter. Wo es die Sehfähigkeit gibt, gibt es das entsprechende Objekt, das sichtbare Objekt. Wo die Hörfähigkeit ist, gibt es das hörbare Objekt. Und bei den anderen Sinnen ist das genauso. Und diese menschliche Erfahrung, in der wir zu Hause sind, ist nichts anderes als eine tausendfältige, immer neue Komposition von diesen Elementen zusammen. Ja, es tauchen immer nur diese Komponenten auf, immer neu, immer anders, aber im Kern immer dasselbe in Grün. Jetzt kommt vielleicht etwas, was uns so noch nicht vertraut ist, uns schon, aber dem normalen Menschen nicht. Das sind die 6 Klassen des Kontakts. Man fragt sich, jetzt hat man schon innen und außen und den Bezug dazu, was kommt jetzt noch dazu? Und zum Glück kommt gar nichts Neues dazu. Wenn der Buddha von Kontakt spricht, meint er nur das Zusammensein, das gleichzeitige Erscheinen von den Komponenten, von denen ich eben gesprochen habe. Und da gibt es den berühmten Satz, den wir im Zusammenhang mit der M18 mal besprochen haben. Jeder hat es in Erinnerung. Durch Augsinn und Formen bedingt ist Augsinn Bewusstsein. Der 3 Zusammentreffen ist Berührung. Also Berührung ist nichts anderes als die Gleichzeitigkeit der 3 Grundelemente von Erfahrung, von der die Rede war. Also Sehkontakt resultiert aus dem Zusammenspiel von Sehfähigkeit, Sehobjekt und der Tatsache, dass man dessen bewusst ist, dass es im Geist auftaucht. Und diesen Kontakt kann man sowas wie eine Grundeinheit des Erlebens bezeichnen, so eine Art Grundbaustein, der immer und immer, immer wieder auftaucht. Jetzt wird es langsam spannend, weil neuere Dinge sozusagen ins Gespräch kommen. Und das nächste sind 18 Arten des geistigen Herantretens. Da muss man schon zählen können jetzt. Also 18 Arten des geistigen Herantretens. Warum? Weil der Kontakt, von dem die Rede war, eben nur der Ausgangspunkt ist für weitere psychische Vorgänge. Es ist ja ein Vorgang, ein Prozess, der sich immer weiter fortsetzt, der aber normalerweise so schnell abläuft und so eingespielt ist, dass wir ihn gar nicht mitkriegen. Für uns ist das wie eine Soße. Wir merken nicht, wie das getaktet ist und wie die einzelnen Elemente zusammenspielen. Und das ist zu unserem Nachteil. Und ein wichtiger Schritt ist das, was der Buddha hier geistiges Herantreten nennt. Warum nennt er das so? Weil der Mensch auf die gemachten Kontakte reagiert. Er sagt nicht einfach, ja, so ist es, habe ich zur Kenntnis genommen. Sondern der Geist nimmt Stellung zu dem, was er erlebt hat. Er gibt sozusagen Kommentare ab. Er verarbeitet mental die Informationen, die über die Sinne zu uns herangekommen sind. Jetzt stelle ich nochmal vor, wie es der Buddha selbst definiert. Die 18 Arten geistigen Herantretens sollten verstanden werden. Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, tritt man an eine Form heran, wobei man Freude hervorbringt. Man tritt an eine Form heran, wobei man Trauer hervorbringt. Und man tritt an eine Form heran, wobei man Gleichmut hervorbringt. Das jetzt bezogen auf das Auge gilt aber natürlich stillschweigend auch für alle anderen Sinne. Dahinter steckt der psychologische Vorgang, dass unser Geist die gemachten Erfahrungen benennt. Ich sagte eben schon, er gibt Kommentare ab. Und der erste Kommentar kommt immer von Seiten des Gefühls. Gefühlsmäßige Reaktion. Wir sagen entweder, das war angenehm und schön, sagen, das war aber ekelhaft oder unschön, oder das war, naja, ich weiß nicht, irgendwie juckt mich nicht, ist mir egal. Ja. Auch hier nochmal Erinnerung, was in unserer berühmten M18 steht. Durch Berührung, hatten wir vorher, durch Berührung bedingt ist Gefühl. Und wir alle wissen, welche Rolle Gefühle in unserem Leben stehen. Eine extrem zentrale Rolle. Und der Buddha sagt an einer anderen Stelle sogar, im Hinblick auf den Fühlenden lehre ich, was Leiden ist und wie man es überwinden kann. Das kann man sehen, dass wir hier an einer existenziellen Schaltstelle angekommen sind, die ganz entscheidend ist. Und ihr habt eben gehört, wenn wir von Gefühlen reden, reden wir von 3 Gefühlsfärbungen. Hier wird gesagt Freude, es wird gesagt Trauer. Klammer, ich finde Trauer nicht so toll in der Übersetzung, es ist sehr einseitig. Damit ist im Grunde gemeint, alles, was an Unwohlsein, an unangenehmen Gefühl, an Missstimmung und Unmut auftauchen kann. Und das dritte und letzte ist Gleichmut. Und jetzt haben wir die erste Rechenaufgabe schon zu machen. Jetzt wissen wir, warum er auf 18 geistige Art des Herantretens kommt. Wir haben drei Gefühle mal sechs Sinne, sind 18 Varianten, wie wir gefühlsmäßig reagieren können. So präzise und genau ist diese Lehre. Aber dieser Prozess ist mit den Gefühlen noch nicht abgeschlossen. Die sind sozusagen nur Ausgangs- und Zielpunkt von weiteren Aktivitäten, weil Gefühle unseren Geist anstoßen. Der Mensch reagiert auf die Gefühle. Er reagiert einmal, dass er eine Antwort gibt auf die Gefühle, und die Art und Weise, wie er reagiert, ist abhängig von der Art und Weise, wie sich das Gefühl gestaltet. Ja? Mit anderen Worten, das, was wir wollen, das, was wir anstreben, das wir tun, richtet sich auf die Art und Weise, was wir vorher gefühlt haben. Konkret, banal ausgesprochen, wenn wir was Angenehmes gerade erlebt haben, wollen wir das entweder festhalten oder, wenn es weggeht, wieder haben oder das nächste Mal noch besser und stärker haben. Oder wenn es was Unangenehmes war, wollen wir es möglichst schnell weghaben oder wollen es wenigstens minimieren oder wir wollen versuchen, dass wir das nie mehr wieder erleben müssen. Das ist eine ganz natürliche sozusagen Reaktion, ein Muster, das zu uns praktisch gehört. So, jetzt macht der Buddha den letzten Sprung und schon sind wir bei der sechsten Grundlage, die verstanden werden muss, und die ist natürlich zahlenmäßig potenziert. Jetzt geht es nämlich um 36 Fährten der Lebewesen. Klingt aber alles komplizierter, als es ist. Die 36 Fährten der Lebewesen sollten verstanden werden. Es gibt sechs Arten der Freude, die auf dem Haushälterleben beruhen, und sechs Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen. Es gibt sechs Arten der Trauer, der Missstimmung, die auf dem Haushälterleben beruhen, und sechs Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen, und dasselbe nochmal für Gleichmut. Haushältergleichmut, sage ich mal, und Entsagungsgleichmut. Gemeint sind mit diesen Fährten der Lebewesen die Art und Weise, wie die Menschen mit ihrer Umwelt verflochten sind, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie gefühlsmäßig auf ihre Umwelt, auf ihre Erlebnisse, auf ihre Erfahrungen reagieren. Auf Deutsch: Was erhoffen wir von der Welt? Was erhoffen wir von der nächsten Begegnung mit einem Menschen? Was erhoffen wir von der nächsten Beziehung? Was befürchten wir? Und in welchen Bereichen ist uns alles egal? Das sind die Grundstrukturen, die dahinter stehen. Wir haben also hier im Grunde nichts anderes als die Fortführung der Gefühlsthematik von eben, nur mit einer zusätzlichen Perspektive, dass der Erwachte nämlich sagt, das, was unser Gefühlshaushalt ausmacht, das basiert auf zwei Grundentscheidungen. Entweder ist es mehr orientiert an einem, wie er es nennt, Haushälterleben, oder an einem Leben der Entsagung. Das sind zwei sozusagen Weichen, die das menschliche Dasein in ganz unterschiedliche Richtungen lenkt. Gehen wir mal vom Normalfall aus. Das ist das, was die allermeisten Menschen erleben. Das nenne ich mal die bürgerliche Existenz. Also ein Dasein mit Familie, Beruf, Hobbys und dem alltäglichen Kram, den jeder so hat. Das ist die übliche Variante, wie man sein Leben führt. Man hat Interesse an weltlichen Dingen, an materiellen Dingen, an anderen Menschen und versucht, die angenehmen Gefühle, die jeder haben will, aus diesem Umfeld zu beziehen. Das ist unsere Lebensweise, entweder ganz gewesen oder heute noch zum großen Teil. Und da sagt er jetzt, gibt es aber auch eine atypische Version, das sind Menschen, die nicht den allgemeinen Normen folgen, sondern die eine andere Zielsetzung haben. Er nennt sie jetzt die Menschen, die auf dem Entsagungstrip sind. Und Entsagung heißt, dass man eben anders orientiert ist, sein Glück, sein Wohl aus anderen Quellen schöpft als aus den sinnlich-weltlich-materiellen. Wobei Entsagung, sage ich jetzt schon gleich dazu, heißt nicht, dass man unter Tränen sich etwas versagt und sagt, nie mehr, das darf ich nicht mehr, ich will zwar, aber nein, ich darf nicht und will nicht. Sondern Entsagen ist im Gegenteil etwas sehr Positives. Es ist ein Zustand, der über das gewohnte Normale einfach hinausgewachsen ist. Das sind Menschen, die ihre Wohlsuche aus einer inneren Entwicklung heraus erfahren wollen, die durch geistige Reinheit oder Klarheit Freude haben wollen, die in Sammlung ihr Glück finden, die gerne sagen wir, meditieren oder auf einer ganz anderen Ebene zu Hause sind und da sich durchaus wohlfühlt. So, jetzt kommt das Rechenbeispiel wieder, damit wir alles in der Ordnung haben. Wir haben 3 Gefühle, 6 Sinne sind 18 und das multipliziert nach mit 2. Das sind die 2 Grundausrichtungen, weltlich oder überweltlich. Also hast du 36 Positionierungen, wie du deinen Ort im Leben findest, wo du deine Schwerpunkte setzt. Da kann jeder mal schnell überlegen, welche von den 36 Varianten die seine ist. Müsste aber nicht machen. So, und jetzt wird es sozusagen unterfüttert, diesen Rahmen, den der Buddha gespannt hat, und der wirklich ein bisschen intellektuell ist. Ja. Dieser Rahmen wird jetzt gefüllt mit Inhalt, dass man auch weiß, was heißt denn das konkret, wie manifestiert sich denn das im Einzelnen. Was sind denn die 6 Arten der Freude, die auf dem Haushälterleben beruhen? Das ist unser Job. Wenn man den Erwerb von Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, angenehm, erfreulich, lieblich sind und mit Weltlichem in Verbindung gebracht werden, wenn man die als Bereicherung betrachtet oder wenn man sich an das erinnert, was früher erworben wurde, was vergangen ist, aufgehört hat und sich verändert hat, dann steigt Freude auf. Solche Freude wird Freude, die auf dem Haushälterleben beruht, genannt. Das sind die Wohlgefühle des Otto-Normalverbrauchers. Sie basieren auf sinnlichen Anliegen und basieren auf angenehmen Sinneseindrücken. Die Gefühlsqualität, die sich konkret da manifestiert, hängt immer davon ab, welche Wünsche man hat, was man an Verlangen hat und ob und wie sich das realisiert. Wenn ein Wunsch da ist und befriedigt wird, muss ein Wohlgefühl auftauchen. Das ist das Thema. Und wenn der Wunsch nicht befriedigt wird, da kommen wir später dazu, kann kein Wohlgefühl auftauchen. Also Wohlgefühl bei Befriedigung eines Wunsches. Das kann sein, dass das neue Auto endlich ausgeliefert wird, dass gerade mal das Lieblingslied im Radio läuft oder das Wochenende ist und ich kann ausschlafen. Das erzeugt alles Wohlgefühl und 1000 Sachen mehr. Und das Ganze kann auch in Erinnerung stattfinden. Also wenn du mal 80 bist und sich nichts mehr tut, können trotzdem diese Gefühle noch auftauchen. Ach ja, der Urlaub vor 30 Jahren in Mallorca, das war ein Ding. Oder die Hochzeitsnacht. Mensch, meine Hochzeitsnacht, das waren Zeiten. Ne? Oder die Partys in der Jugend oder was auch immer. Ja? Manche leben aus der Erinnerung, aber die Erinnerung an schöne Erlebnisse können auch Wohlgefühle erzeugen. Kennen wir, brauchen wir nicht näher zu definieren. Uns interessiert jetzt mehr der 2. Block, wo der Buddha sagt, auch aus Entsagung kann Freude entstehen. Das ist also ein Stück weit etwas Neues für den normalen Menschen. Was sind denn, will er wissen, die 6 Arten von Freude, die auf Entsagung beruhen? Indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt. Mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann steigt Freude auf. Solche Freude wird Freude, die auf Entsagung beruht, genannt. Das ist schon mal merkwürdig. Also nicht merkwürdig ist, dass auch Menschen, die auf einem spirituellen Weg sind, dass sie auch alle Gefühle haben. Aber das Interessante ist, dass die auf einer anderen Grundlage beruhen. Und die Behauptung, die der Buddha hier aufstellt, ist, dass bestimmte Arten von Freude gerade auftauchen, wenn man das Übliche nicht genießt, wenn man es sein lässt, wenn man darüber hinausgewachsen ist. Das habe ich eben schon gesagt, dass es nicht heißt, ich darf nie mehr, obwohl ich es will, sondern ich habe das nicht mehr nötig. Ich habe etwas anderes dafür, etwas Befriedigendes. Also das ist ein Akt der Freude, der durch das Zurücktreten, das durch Distanz, durch Abstand nehmen erzeugt wird. Das funktioniert aber nur, und das haben wir in dem eben zitierten Abschnitt raushören können, das funktioniert eben nur, wenn man das Ganze mit einem weisheitlichen Blick betrachtet. Eben nicht auf der Oberfläche nur guckt, was ist gerade schön und nicht schön, sondern das gelingt dann, wenn man sieht, dass bei den 1000 Sinnesfreuden, die uns das ganze Leben begleitet haben, dass da sehr viel Nachteiliges verbunden ist und das Nachteilige sogar überwiegt. Also dass die Freude entsteht, dass man mit Untauglichem nichts mehr zu tun haben braucht, dass man das einfach lassen kann. Also es ist eine Freude, die aus Distanz heraus geschieht. Das habe ich früher mal gebraucht, gewollt, haben müssen. Verstehe ich heute gar nicht mehr. Was sollte das eigentlich? Brauche ich gar nicht mehr. Habe ich vieles besser. Ja. Und wenn man diese zunehmende Freiheit, die dadurch auch entsteht, weniger Abhängigkeit von den Dingen, dann steigt nochmal eine zusätzliche Freude auf, weil man merkt, ja, ich bin gar nicht so sehr an die 1000 Dinge gebunden, wie ich früher gedacht habe. Was aber ganz wichtig ist, und das muss man sich tief einprägen, entsagen klingt ja immer, jetzt hatte ich was, dann entsage ich, dann habe ich nichts mehr. Und das ist definitiv falsch. Der Buddha sagt, entsagen, komisches Wort, ja, aber gebräuchlich, dass, ich sage mal, über die Sinnendinge hinaus wachsen ist nicht umsonst, man kriegt etwas Besseres dafür. Das fängt ganz schlicht an, das Gefühl der Zufriedenheit, mit dem man hat. Das Gefühl, es ist doch auch schön, ein ruhiges, schlichtes, einfaches Leben zu führen. Bis dahin, dass jemand sagt, also die Freude, die ich in der Meditation habe, wenn man schafft, in tiefere Formen der Meditation zu kommen, die sagen doch alle, also wenn man das erreicht, da tauscht man doch nicht mehr mit dem Plunder, mit dem Mist, den man vorher für angenehm und schön gehalten hat. Also die Freude der Entsagung ist eine Freude, die mehr Wert ist, eine höhere Qualität hat als das bisschen Essen, Trinken, Geselligkeit und Pipapo. Und da gibt es eine sehr anspruchsvolle Variante, die hat der Buddha auch genannt, die will ich nochmal speziell hervorheben. Das ist die Variante, wenn man Freude bezieht dadurch, dass man die Nichtigkeit der Sinnendinge sieht, nicht davon hört, sondern sie sieht. Da gibt es einen schönen Vers, wo das nochmal im Dhammapada auf den Punkt gebracht wird. Je mehr und mehr er recht erfährt, der Häufungen, also der Upadana Kanda, entstehen, vergehen, gewinnt er Jubel, hohes Glück, denn er erkennt die Todfreiheit. Eben, stellt euch das vor, ja? Die Nichtigkeit der Dinge erzeugt hier kein Entsetzen, sondern, ach, was ein Glück, habe ich nichts mehr mit zu tun. Das waren die beiden Varianten von Freude. Wir kennen die Logik des Buddha, jetzt kommen die beiden Varianten von Trauer dazu. Da kann man sich drauf verlassen. Was sind denn die 6 Arten von Trauer, die auf dem Hausleben beruhen? Da sind wir auch wieder in unserem Metier. Was ist die Kehrseite von Lust? Frust. Ganz einfach. Frust entsteht bei unerfüllten Wünschen. Ja? Bei geplatzten Träumen, nicht? Bei gescheiterten Plänen. Also man gibt sich Mühe, dies und jenes zu erreichen, tut alles und es passt nicht am Ende. die Traumfrau heiratet den anderen, den Job, auf den ich mich beworben hat, den hat irgendjemand anders gekriegt und weiß der Teufel, wenn ich auf mein Konto am Monatsende gucke, waren da früher vielleicht mal schwarze Zahlen, da sind rote Zahlen, das sind alles Sachen, die einem nicht richtig mehr passen. Oder wenn man mal was hatte, es kommt ja auch vor, es geht einem mal gut, batsch, geht es einem verloren. Ja? Die Dinge, auf die man sich verlassen konnte, die das Leben schön und angenehm gemacht haben, gehen kaputt, Beziehungen scheitern, Menschen sterben, was auch immer, Glück zerrinnt unter den Fingern. Oder letzte Variante, dass man traurig ist, wenn man einfach Chancen, die man hatte, verbaselt hat. Nicht? Verpatzte Chancen. Ach, hätte ich nur damals, da wäre ich jetzt fein raus, aber war nicht so. Das ist Teil des menschlichen Erlebens, dass sich eben die Sinnesdinge nicht erfüllen oder nicht auf Dauer erfüllen und übrig bleibt dann Trauer, Missstimmung oder ja einfach eine ungute innere Konstellation. Überlegt mal, was sind denn die 6 Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen? Muss man schon mal überlegen. Wenn man entsagt, kann man sich vorstellen, ja, dann habe ich es halt nicht mehr, dann bin ich traurig. Aber das ist damit nicht gemeint. Wenn man, indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt, mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen alle vergänglich sind, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann erzeugt man folgendermaßen Sehnsucht nach der höchsten Erlösung. Wann werde ich jenes Gebiet betreten und darin verweilen, das die Edlen jetzt betreten, in denen sie jetzt schon verweilen? In jemandem, der auf diese Weise Sehnsucht nach der höchsten Erlösung erzeugt, steigt Trauer auf, bedingt durch jene Sehnsucht. Solche Trauer wird Trauer, die auf Entsagung beruht, genannt. Ja, das ist schon mehr hammermäßig. Was verbirgt sich dahinter? Also auch religiös geprägte Menschen haben nicht nur Jubelgefühle, die sind nicht nur auf Wolke 7 immer, sondern die erleben auch, das hören wir hier, Zustände, wo sie sagen, ach, gefällt mir jetzt gar nicht, tut mir innerlich irgendwas weh. Aber warum? Weil sie einerseits merken, ich bin in Lebensumständen, die nicht wirklich was taugt. Alles zerrät irgendwie. Nicht kann ich irgendwas festhalten. Alles geht kaputt. Ich kann nirgendwo Stabilität finden. Aber es gibt Leute, die lassen sich davon nicht wie ich runterziehen. Die werden dann nicht ärgerlich oder sauer oder geraten in Depression. Warum in aller Welt bin ich nicht so weit? Ne? Wann in aller Welt bin ich denn genauso weit wie die? Wann kann ich denn endlich mal die Jhanas erreichen? Wann bin ich denn endlich mal nicht Wiederkehrer? Wann bin ich denn endlich mal wieder, endlich überhaupt mal ein Gehalter. Das ist sozusagen die Grundidee. Man erkennt die miese Situation, in der man noch ist, erkennt die Möglichkeit, wo man hin will, ist aber noch nicht da und andere sind schon dort. Das ist eine Missstimmung, aber eine Missstimmung, die motiviert, die eben sagt, ja, die haben es geschafft, das ist ein Mensch gewesen, das ist ein Mann, eine Frau, die das geschafft haben, ich bin auch ein Mensch, also schaffe ich das auch. Soll heißen, Lernaufgabe für uns. Wir dürfen die Gefühle nicht danach bewerten, ob sie gut oder heilsam, nein, ob sie angenehm oder unangenehm sind. Sondern Gefühle sind danach zu beurteilen, ob sie heilsam sind oder unheilsam. Und auch schmerzhafte Gefühle können einen Push nach vorne geben. Das ist damit gemeint. Das waren die beiden unangenehmen Gefühle, die hier Trauer genannt werden, bleibt in unserer Logik der Gleichmut. Und jetzt wird die Luft schon so langsam, fängt die an, ja, Himalaya-mäßig dünn zu werden. Was sind die 6 Arten des Gleichmuts, die auf dem Haushälterleben beruhen? Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, Sie steigt Gleichmut in einem törichten, verwirrten Weltling auf, in einem nicht unterrichteten Weltling, der seine Grenzen nicht überwunden hat oder der die Folgen der Handlung nicht überwunden hat und der die Gefahr gegenüber oder der der Gefahr gegenüber blind ist. Solcher Gleichmut transzendiert die Form nicht. Das klingt schon kryptisch, ja, aber wir tasten uns voran. Also hier ist die Begegnung eines Menschen mit etwas geschildert, das ihn weder positiv noch negativ berührt. Das nennt man hier Gleichmut. Nicht? Das Gemüt ist gleich. Es geht weder in Zuneigung noch Abneigung, weder Freude noch Ärger, sondern es ist irgendwie stabil. Auf Deutsch nennt man das bei uns Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal, welche Partei gerade reagiert, die mache sowieso, was sie wolle, geht mich nichts an, juckt mich nicht, lasst mich damit in Ruhe. Das ist eine Art von Gleichgültigkeit. Man denkt, damit ist man aus der Nummer raus, aber das stimmt eben nicht, weil auch Gleichmütigkeit oder Gleichgültigkeit in dem Fall Folgen für den Inhaber dieses Gefühls hat. Weil er in dieser Situation zwar emotional nicht berührt ist, aber die Dinge, die er so wahrnimmt, blind real für gegeben hält. Ich habe das gesehen, also gibt es das. Er kann die Chance, das Potenzial, das in dem Gleichmut ist, nämlich die Dinge zu durchschauen, die nutzt er nicht, die kann er nicht nutzen, sondern er plätschert auf seinem gegebenen Niveau weiter. Der Text sagt uns, er ist nicht in der Lage, die Form zu transzendieren. Das heißt, die Gebundenheit an seine Lebenssituation zu übersteigen, sondern er bleibt verhaftet in seiner Lebenssituation und setzt sie fort. Der Status quo wird mit dieser Gefühlssituation einfach nur in die Zukunft weiter verschoben. Die Alternative hören wir jetzt. Was sind die 6 Arten von Gleichmut, die auf Entsagung beruhen? Wenn man, indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt, mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen alle vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann steigt Gleichmut aus. Solcher Gleichmut transzendiert die Form. Hört sich fast so an wie vorher, aber der Schlusssatz lautet, diese Art von innerer Haltung transzendiert Form, transzendiert die gegenwärtige Situation. Diese Art von Gleichmut desjenigen, der sozusagen auf der Entsagenstrip ist, hat dieselbe Grundqualität, die innere Stabilität, das nicht hin und her gerissen sein von Erlebenssituationen, das nicht gerissen sein, aber auf einer anderen Grundlage, auf einer anderen Ebene des Verständnisses, nämlich diese Art von Emotion ist verbunden mit der Weisheit, dem weisheitlichen Einblick in bestimmte Eigenschaften, die erlebt werden können. Und aus dieser Position heraus üben die Dinge keinen Reiz mehr auf ihn aus. Er muss nicht danach greifen, sich darum bemühen, muss nicht sich anstellen, sie zu bekommen. Und andererseits lösen sie auch keinen Ärger, keinen Widerwillen aus, keinen Abstand, keine Disharmonie in seinem Leben, sondern er bleibt in der Balance. Aber dieser Gleichmut ist ein wirkmächtiger Zustand. Weil er wirklich Realität, Erlebenssituation transformieren kann, weil er die Erscheinungen, die auch in so einem Leben auftauchen, nicht mehr als letztendlich real und beeinflussbar und sozusagen für ihn relevant sieht. Ja. Er kann aus Distanz mit den Dingen umgehen, so wie man vielleicht einen Film anguckt, der einem nicht interessiert, wo man aber, weil man geistig klar nicht gerissen ist, die tieferen Zusammenhänge der Existenz wirklich sieht. Durchatmen mal. Es könnte mal durchatmen, weil der erste Teil, das ist der größere Teil, den haben wir hinter uns. Das ist der analytische Teil, der schon, ja, ich habe das gemerkt, sowohl bei mir als auch bei euch schon eine Herausforderung ist. Zeigt aber auch, wenn wir in einem Zustand des Gleichmuts wären, hätten wir das sehr viel besser aufnehmen können, als wenn man aus einer Alltagssituation herauskommt, wo man vorher vielleicht noch Stress, Mühe und Arbeit hat. Ja. Aber das nur am Rande. Wir halten durch, wir sind gleichmütig, bis wir am Ende sind und wenden uns dem zweiten Teil zu. Und da hatte ich ja gesagt, dass es jetzt darum geht, bestimmte Verhaltensweisen, die wir alle haben, zu überwinden. Dem aber immer das Gefühl. Und der Eingangssatz, der uns diese Perspektive eröffnet hatte, lautete, darauf gestützt, das waren die Sachen, die wir eben besprochen haben, überwindet er dieses. Also das, was wir eben gehört haben, ist sozusagen ein geistiges Rüstzeug, ein geistiges Instrumentarium, mit dem man jetzt in der Lage ist, seinen Gefühlshaushalt auch ein bisschen zum Besseren hin zu manipulieren. Soll sagen, der analytische Teil, den der Buddha hatte, hat ja nicht nur unterhaltenden Wert. Erklär uns mal ein bisschen was. Sondern es geht immer darum, diese Einsichten als Instrumente zu benutzen für praktisches Agieren. Dharma ist letztlich immer praktisch und Theorie ist immer für den anderen Teil der Praxis da. Auf Deutsch, es geht darum, bestimmte Gefühle, die minderwertiger sind, durch bessere Gefühle zu ersetzen. Anders gesagt, unheilsamere geistige Zustände, Gemütszustände durch heilsamere, durch taugliche zu ersetzen. Das ist die Geschichte dieser Lehre. Ihr Bhikkhus, indem ihr euch auf die 6 Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet die 6 Arten der Freude, die auf dem Haushälterleben beruhen und überschreitet sie. Also wir sind wieder bei der Freude. Das eine soll man lassen und durch das andere sozusagen ersetzen. Das ist das erste Anwendungsbeispiel. Statt Freude des bürgerlichen Daseins, Freude des religiösen Daseins, könnte man auch sagen. Inneres Wohl, kann man sagen, statt Abwechslung, Zerstreuung, Spaß, Sport, Spiel und Spannung. Ja. Ja, das so banal klingt das, also der Buddha hat es sehr abstrakt formuliert. Muss mal gucken, was das im Einzelnen sozusagen heruntergebrochen heißt auf unsere Situation. Da wäre das Beispiel der Reuelosigkeit als ein Vorteil gegenüber den Gewissensbissen, die man hat, wenn man was macht, was nicht so wirklich koscher war. Da wäre die innere Genugtuung, die entsteht durch Großzügigkeit, durch Freundlichkeit, ja, durch Wohlwollen anderen Menschen gegenüber, ist nicht sinnlich, aber es sind Formen der Freude. Das sind die Freuden, die in der Meditation auftauchen, die angenehmen Gefühle, die mit der Vertiefung auftauchen. Das sind die Freuden, die verbunden sind, wenn man Dhamma hört, Dhamma versteht und Einblick in den Dhamma hat. Ja. Das sind Freuden am einfachen, schlichten Leben, statt irgendeinen hektischen Trubel um sich herum zu generieren. Zweites Anwendungsbeispiel. Trauer des Hauslebens durch Trauer der Entsagung. Ich hatte ja schon gesagt, der Normalfall ist sinnliches Erleben, aber das ist ja immer nur kurz. Und was oft da ist, ist der Alltagsfrust. Wie gehen wir mit dem Alltagsfrust um? Wir versuchen, ihn durch sinnlichen Genuss zu kompensieren. Also ich habe schlechte Laune, was mache ich? Gehe zum Kühlschrank oder mache eine Tafel Schokolade auf. Hab Stress im Büro, am Arbeitsplatz, habe ich den ganzen Tag geärgert, was mache ich? Geht abends ins Büro oder kauft mir was Schönes in der Stadt. So, das ist die übliche Variante. Die empfohlene Strategie ist, sich solchen Haltungen hinzuwenden, die aus dieser Beengung herausführen, aus diesem Reizreflexions- oder Reizreaktionsschema herausführen. Ja? Dass man sich vor Augen führt, Mensch, mein Kumpel da am Arbeitsplatz nebendran hat dasselbe erlebt wie ich. Nur gar nicht so komisch reagiert wie ich. Der hat sich gar nicht geärgert. Er hat nur gelacht, als der Chef wieder rausging. Es musste auch so gehen. Man muss sich doch nicht über alles ärgern. Es musste auch eine Möglichkeit geben, dass man auf eine sozusagen Variante des Lebens kommt, wo man andere Perspektive hat. Wo man sagt, ich will hier raus. Ich will sozusagen aus dieser beengten Situation mich herausentwickeln. Anwendungsbeispiel 3, Alltagsgleichgültigkeit gegen Gleichmut der Entsagung. Wir sind gewohnt, ja, Lebenssituationen zu haben, wo wir uns nicht aufregen, wo wir eine Indifferenz haben zu den Dingen, die da passieren. Aber es gibt eine höhere Stufe, die das verbindet mit einem klaren Blick für die Situation. Das wird im Pali Upeka genannt. Upeka, wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich Überblick. Ja? Wie so ein Vogel von oben herab auf die Dinge gucken. Ich stelle mir manchmal vor, die Probleme, die man alle so hat, wie würden die vom Mond aus aussehen? Vom Mond aus siehst du die gar nicht. Sind die gar nicht sozusagen da, weil du nicht in diese Perspektive hineingebunden bist, wo du sagst, schlecht, gut, angenehm, unangenehm. Du hast einen souveränen Überblick und siehst die Dinge aus Abstand. Du kannst die Dinge unirritiert sehen, du kannst die Gesetzmäßigkeiten sehen, wie sie entstehen, wie sie vergehen. Du kannst die Relativität der Probleme sehen und sagen, ach, wenn ich nur deine Probleme hätte, wäre ich froh, so ungefähr. Ja, also darüber hinaus wachsen, immer das große Bild sieht und nicht so sehr in dem Klein-Klein des eigenen Lebens verhaftet bleibt. Hat auch den Vorteil oder hat auch den Aspekt, dass man manchmal sieht oder anerkennen muss, in der Situation, in der ich jetzt lebe, kann ich nichts machen. Wenn ich was verändern kann, gut, dann probiere ich das. Aber wenn ich nichts machen kann, warum dann nicht noch zusätzlich aufregen? Muss ich akzeptieren und aus dieser, ja, dem gleichen Gemüt heraus auch mit schwierigen Situationen umgehen. Nächstes Beispiel, Trauer der Entsagung durch Freude der Entsagung. Jetzt wird es wieder langsam angenehmer. Ja? Jetzt kommt ja bitte wieder ein bisschen angenehmes Gefühl ins Spiel. Wir hatten vorher gesagt, dass so Missstimmung durchaus auch positive Momente haben kann, weil sie einen pusht, weil sie einen sozusagen herausführt aus der Situation. Aber man muss sich ja das Leben nicht vermiesen und immer nur darauf gucken, was passt denn bei mir noch nicht richtig, wo sind noch die Mängel, wo geht's alles schief. Das hat so einen Grund, sich das anzugucken, das ist auch gut. Aber man muss auch hier den Gesamtbogen im Auge haben und damit vergleichen, was läuft denn in meinem Leben gut? Wo habe ich denn schon Fortschritte gemacht? Wo ist denn meine Lebensbilanz in Bezug auf meine spirituelle Entwicklung doch schon mit Positivem auch ausgestattet? Wo habe ich schon mal Ruhe in der Meditation gefunden? Wann habe ich denn schon mal oder wie oft habe ich denn schon mal in Situationen, wo ich geneigt war, was zu tun, was nicht ganz in Ordnung ist, mich doch für das Gute und Richtige entschieden? Und das ist immer auch eine Form von, ich mache es nicht, was ich eigentlich will. Eine Form von Entsagung, die aber unterm Strich dann doch mit Freude verbunden ist. Man ist froh, dass man den Blödsinn nicht gemacht hat. Man ist froh, dass man diesen Fehler vermeiden konnte, den man später hätte bereuen müssen. Jetzt wird es schwierig, emotional, gefühlsmäßig. Weil jetzt der Buddha sagt, wir waren ja bei der Freude der Entsagung, das ist schon viel. Sagt er, das ist auch noch nichts. Statt der Freude der Entsagung, probiert es doch mal mit Gleichmut der Entsagung. Und das ist wirklich emotional eine große Hürde, Weil der normale Mensch gepolt ist, von Anfang an darauf, angenehme Gefühle zu erleben. Die Hälfte des Lebens besteht da. Ich will jetzt sagen, die Hälfte, fast das ganze Leben besteht darin, aus unangenehmen Gefühlen rauszukommen, angenehme zu erfahren. Und jetzt sagt er, ach, lass die doch auch. Werde doch gleichmütig. Ja. Leben ist eben mehr als Spaß und Genuss und Vergnügen. Die Behauptung des Buddha ist, dass Gleichmut mehr wert ist als das. Gleichmut ist noch erlesener, erhabener als das feinste, subtilste, angenehme Gefühl. Das können wir alle nur mit Kopfschütteln irgendwie quittieren, weil wir diese höhere Warte noch nicht erlebt haben. Und die höhere Warte ist zu sehen, dass selbst das schönste, feinste, angenehme Gefühl immer noch eine Störung ist. Es ist immer noch Bewegtheit, es ist immer noch Unfrieden. Man ist immer noch nicht da, wo man eigentlich hin will, zur Ruhe. Und Gleichmut ist ja ein Ausdruck von Ruhe. Wenn man diese Ruhe einmal erlebt hat, und man kann sie ja erleben, erst dann weiß man, dass Freude eigentlich nur Ärger ist. Ja? Das stört mich, jetzt gib mal Ruhe so ungefähr. Und so verläuft es ja auch in der Meditation so, dass am Anfang die starken, freudvollen Gefühle auftauchen, Piti zum Beispiel, die haben so hochreißt, aber dann schnell merkt man, das ist doch ach, viel zu wild, viel zu viel Karussell im Geiste, ein bisschen leiser. Ja? Und es ist hier gemeint, dass Gleichmut noch ein bisschen besser ist als das Schönste, was man angenehmen Gefühlen im Leben haben kann. Nochmal Luft schnappen, weil jetzt kommt der Buddha wirklich an den Punkt, wo das Ende naht, sozusagen im positiven Sinn. Weil auch Gleichmut nicht gleich Gleichmut ist. Ja. Denn, sagt er, es gibt verschiedenartigen Gleichmut und es gibt einheitlichen Gleichmut. Sagt er schon, die Luft wird dünner, weil wir uns in Regionen bewegen, in denen wir nicht wirklich zu Hause sind, die wir uns aber wenigstens mal geistig sozusagen in unsere Nähe holen, damit wir auch die Qualität des Dhamma erkennen. Dhamma ist nicht einfach etwas, was dir morgen einen schönen Tag verschafft. Dhamma hat Dimensionen, die man normalerweise nicht im Auge hat. Ja? Und je größer das Verständnis für diese unendlichen Dimensionen sind, die der Buddha uns eröffnet, umso mehr merken wir auch, auf welche Spur wir gekommen sind. Und jetzt sagt der Leute auch, der Gleichmut, von dem wir sprechen, müssen wir jetzt nochmal näher angucken, weil selbst da, das klingt alles so toll, Gleichmut, Unbewegtheit des Gemüts, aber selbst da sind immer noch Bindungen und Fesseln und Verhaftungen, die man überwinden werden muss. Gleichmut, mit anderen Worten, ist auch graduell verschieden. Den banalen Gleichmut als Gleichgültigkeit haben wir schon kennengelernt. Juckt mich nicht. Ja. Wenn man in der Meditation ist, Meditation übt, die Jhanas übt, was ist da nötig an Gleichmut? Der gegenüber allen sinnlichen Dingen. Alles, was Welt an Attraktion zu bieten hat, muss in dieser Zeit draußen fortbleiben. Ich muss da gleichmütig sein, ich darf mich da nicht ablenken lassen. Und wenn ich diese Spur verfolge und mir die tiefste Form der Meditation angucke, das vierte Jhana, ist da wieder ein anderer Gleichmut, weil dieser Gleichmut gegenüber allen vorangegangenen Stufen der Meditation wieder gleichmütig ist. Ist verrückt, aber auf einer höheren Ebene juckt einem alles das nicht mehr, was weiter unten verstanden ist oder erlebt worden ist. Und da kommt der Buddha jetzt zu dem letzten Punkt, dass er sagt, ja, es gibt eine Form von Gleichmut, die auch gegenüber all dem, was man in der Meditation erlebt, ja, hinwegsieht. All das, was auf der Ebene der reinen Formen, auf der brahmischen Ebene Erlebensgrundlage ist, auch das lass es gut sein. Das ist der Bereich dessen, was Arupa genannt wird, der Formlosigkeiten. wo man sozusagen fast alles, was in der Existenz an Erleben auftauchen kann, uninteressant geworden ist und weit weggerückt worden ist. Und jetzt können wir aufatmen und denken, jawohl, jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt haben wir sozusagen den allerletzten Punkt endlich abgearbeitet. Wir haben ja schon, weiß ich wie lange, darum gekämpft, an diesen Punkt zu kommen. Ja, Matthias lächelt schon, aber nee, sagt der Bruder, Leute, Achtung, nee, wir haben es noch nicht geschafft. Ja, warum? Gleichmut ist ein Gemütszustand. Ein Gemütszustand ist etwas Gewordenes, Geschaffenes, Entstandenes, damit Vergängliches, damit Untaugliches und damit nichts, womit man sich zufrieden geben kann. Also, und das ist, was den Buddha zu einem Buddha macht, was ihn nicht zu einem Lehrer macht, der nur Banalitäten oder bessere Banalitäten anzubieten hat, sondern der Buddha ist jemand, der dich Schritt für Schritt für Schritt aus der Enge in die Weite führt. Und wir sind ja jetzt schon in Weiten gekommen, die unser Verständnis übersteigen und selbst da noch sagt, lasst auch weit noch hinter euch. Das ist jetzt mein Ausdruck, aber es ist mir gerade eingefallen. Lasst es auch hinter euch. Und damit komme ich zum Schluss. Ihr Bhikkhus, indem ihr euch auf Nicht-Identifikation stützt und euch darauf verlasst, überwindet den Gleichmut, der einheitlich ist, auf Einheitlichkeit beruht und überschreitet ihn. So wird er überwunden, so wird er überschritten. Ja, weil der letzte, tiefste, höchste Gleichmut auch noch ein Mangel ist, auch noch als solcher erkannt werden muss und überschritten werden muss. Und zwar in dem Gedanken, auch das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das Wahre. Das ist das, wie man sagen kann, das Höchste der Gefühle, aber nicht das höchste Wohl. Auch darüber muss, ich merke schon, auch vom Hinterkopf muss ich da wirklich unendlich anstrengen, um da wirklich hinzutasten, was da gemeint ist. Aber ich gebe mir immer wieder Mühe, weil sich das wirklich lohnt. Man muss selbst auf das Höchste der Gefühle, was kein Wohlgefühl ist, aber das höchste Wohl, auch da noch drüber hinaus verzichten. Und ich ende mit einer Frage und einer Antwort, die vor 2500 Jahren schon gestellt ist und die dann notwendigerweise auftauchen muss. Sariputta sagt nämlich, ein Glück, ihr Brüder, ein Glück ist das Nibbana, was ich eben andeutete. Und da sprach einer zu ihm, Udayi heißt er, wie kann denn, o Bruder, ein Glück dort bestehen, wo keine Gefühle mehr existieren? Wie geht das? Und dann sagt der Buddha, nein, sagt der Buddha an der Stelle, darin, o Bruder, besteht ja gerade das Glück, dass es dort keine Gefühle mehr gibt. Weder Wohlgefühl, noch Wehgefühl, noch Gleichmut, sondern keine Gefühle. Und das ist das höchste Glück. Danke euch.